AfD Radio Wissen. Update.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire
est arrivé.
Heute Mittag um 12 Uhr haben Menschen in Frankreich und in ganz Europa eine Schweigeminute abgehalten für die Opfer der Terroranschläge von Paris. An vielen Orten in Paris wurde danach die Marseillaise gesungen, hier von der französischen Wochenzeitung Le Point zusammengefasst. Trauer, Reaktionen und die Ermittlungen nach den Attentaten von Paris, darum geht's in diesem Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
La France est en guerre.
Frankreich befindet sich im Krieg. Mit diesen Worten hat der französische Präsident François Hollande eben seine Rede vor dem Kongress eröffnet, im Schloss von Versailles. Hollande hat die Franzosen zur Einheit und Durchhaltevermögen aufgerufen.
Unsere Demokratie hat über ganz andere Feinde triumphiert als diese feigen Mörder.
Der Präsident hat vor neuen Anschlägen gewarnt und forderte, dass der UNO-Sicherheitsrat eine Resolution zum Kampf gegen den IS verabschiedet. In den nächsten Tagen will er sich mit US-Präsident Barack Obama und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen, um eine einheitliche Strategie gegen den IS zu besprechen. 129 Menschen waren bei den Anschlägen in Paris gestorben, darunter mindestens 2 Deutsche. Die französische Polizei hat am dritten Tag nach den Anschlägen 2 weitere Attentäter identifiziert. Einen 28-Jährigen aus Drancy, nördlich von Paris. Er stand zwischenzeitlich unter Überwachung, weil er versucht hatte, als Kämpfer in den Jemen zu reisen, ist dann aber untergetaucht. Der andere identifizierte Attentäter ist möglicherweise ein Syrer. Es ist zwar noch nicht klar, ob der Pass, der bei ihm gefunden wurde, möglicherweise geklaut oder gefälscht ist, aber zumindest passen seine Fingerabdrücke zu denen eines Mannes, der im Oktober als Flüchtling in Griechenland registriert wurde. Insgesamt sind damit 5 Attentäter identifiziert. Die Behörden wollen jetzt Hintermänner und Netzwerke aufdecken, sagt Frankreichs Innenminister Bernard Cazeneuve.
Sur l'ensemble du territoire national.
In ganz Frankreich hat die Polizei in Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten 168 Häuser durchsucht. Dabei wurden die Möglichkeiten des Ausnahmezustands genutzt, also ohne richterlichen Beschluss. Neben den Festnahmen und dem Material, das dort beschlagnahmt worden ist, ist noch viel wichtiger, dass wir uns dadurch leichter ein Bild über die Ziele der Radikalen machen können.
Konkret gefahndet wird nach einem Tatverdächtigen, nach dem 26-jährigen Salah Abdeslam. Für Verwirrung haben heute Medienberichte gesorgt, nach denen er am Mittag in Belgien gefasst wurde. Später wurde dann klar, die Polizei hatte zwar eine Großrazzia durchgeführt, den Gesuchten aber nicht gefasst. Stattdessen wurden 5 Männer, die im Zusammenhang mit den Attentaten festgenommen wurden, heute wieder freigelassen, auch ein Bruder des Gesuchten. Gegen 2 andere Männer wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen in Belgien konzentrieren sich vor allem auf den Brüsseler Stadtteil Molenbeek. Der belgische Innenminister Jan Jambon sagte, man habe die Situation dort zurzeit nicht unter Kontrolle.
Ich sehe allein, dass in Molenbeek, bijvoorbeeld Molenbeek, dass wir da die Sache nicht unter Kontrolle haben auf dit Moment.
Außerdem gibt es Berichte über mögliche Drahtzieher der Anschläge. Ein bekannter Islamist aus Belgien soll eine wichtige Rolle bei der Planung gespielt haben. Mindestens 2 der Selbstmordattentäter soll er gut gekannt haben. Er ist Anfang des Jahres nach Syrien geflohen und soll dort abgetaucht sein. In Syrien hat Frankreich schon gestern seine Luftangriffe auf die Terrormiliz IS verstärkt und vor allem die vermeintliche IS-Hochburg Raqqa bombardiert. Nach Einschätzung der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatte der IS seine Kämpfer aber schon an andere Orte verlegt. Die Angaben der Beobachter sind allerdings nicht überprüfbar. In Deutschland warnen viele Politiker davor, die Terroranschläge in Paris mit der Diskussion um die Hilfe für Flüchtlinge zu verknüpfen. Zum Beispiel Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Justizminister Heiko Maas.
Wir sollten bei der Terrorismusbekämpfung hart, entschlossen und gemeinschaftlich handeln und es nicht vermischen mit dem sehr streitigen Flüchtlingsthema, jedenfalls solange möglich.
Deshalb ist das, glaube ich, auch völlig unverantwortlich, eine Verbindung herzustellen ohne jeden Beweis. Dass wir große Herausforderungen zu bewältigen haben, was den Zustrom von Flüchtlingen angeht, ist klar, aber das wussten wir auch schon vorher.
Vermischt hatten beide Themen Politiker rechtspopulistischer Parteien und der bayerische Finanzminister Markus Söder.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz ist es heute etwas stiller. Einige schreiben, dass sie den Eindruck haben, dass alles gesagt wurde. Trotzdem, Fotos und Beiträge zu Paris ist immer noch auf Platz 1 bei Twitter. Das Portal HiMate twittert, nicht einfach weitermachen, sondern es anders machen. Heute schon. Hannes Kroh schreibt bei süddeutsche.de, Es wird Zeit, dass wir endlich begreifen, dass die Welt klein geworden ist. Wir müssen endlich damit beginnen, uneingeschränkt global zu denken. Sowohl menschlich als auch politisch gibt es nichts mehr auf dieser Welt, was weit genug entfernt ist, als dass es uns nicht täglich ereilen könnte. Und vor allem ist es so, dass sich niemand mehr davor verstecken kann, was in dieser Welt passiert. Nicole Gohlke kritisiert Politiker, die eine Verbindung zwischen den Anschlägen und Flüchtlingen herstellen. Sie twittert: keine Abschottung. Nach den Anschlägen in Paris versucht die CSU, die Tragödie zu instrumentalisieren.
Was sonst noch wichtig war?
Die Anschläge von Paris haben auch den Gipfel der G20-Staaten in der Türkei bestimmt.
Wir senden als G20-Länder ein entschlossenes Signal aus, dass wir stärker sind als der Terrorismus.
Konkret bedeutet dieses Signal, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel es nennt, die Geheimdienste der Länder sollen in Zukunft besser zusammenarbeiten, damit radikalisierte Rückkehrer besser überwacht werden können. Der Grenz- und der Luftverkehr sollen strenger kontrolliert werden. Und die Länder wollen dafür sorgen, dass die Finanzströme der Islamisten abgeschnitten werden. Außerdem gab es andere Themen auf dem Gipfel der 20 größten Industrie- und Schwellenländer. Sie haben beschlossen, Steuerschlupflöcher zu schließen und wollen Flüchtlinge besser schützen. Auch die EU-Außenminister haben bei ihrem Treffen in Brüssel über die Attentate von Paris gesprochen. Dort hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier angekündigt, dass die Bundesregierung die kurdischen Peschmerga weiter im Kampf gegen den IS unterstützen will. Er hat aber auch davor gewarnt, jetzt vorschnell militärisch zu reagieren.
Alle wissen, wir werden den Kampf gegen ISIS fortsetzen müssen, aber alle wissen auch, dass am Ende Kampf gegen Terrorismus nicht militärisch gewonnen werden kann.
Im Moment gibt es eine Debatte darüber, ob die NATO wie nach den Anschlägen vom 11. September in den USA den Bündnisfall beschließen sollte. Die anderen NATO-Länder müssten dann dem angegriffenen Land militärisch helfen. Der Bündnisfall ist auch Thema gleich hier in der Redaktionskonferenz gegen 6:30. Heute hat am Münchner Oberlandesgericht der sogenannte BND-Prozess begonnen, gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes. Angeklagt ist er wegen Landesverrats in besonders schwerem Fall, denn er soll mehr als 200 geheime Dokumente an die CIA verkauft haben. Das hat er teilweise vor Gericht auch zugegeben und er hat viele persönliche Fragen beantwortet. Sein Verteidiger Klaus Schroth will, dass das Gericht ihn so kennenlernt.
Wenn er nichts gesagt hätte, wäre das alles nicht rübergekommen, was ich meine, was heute rübergekommen ist. Und ich halte ihn und mein Kollege Lechner hält ihn auch nicht für den klassischen Spion. Das ist ein Mann, der in der Tat Unrecht begangen hat. Dafür wird er auch zur Rechenschaft gezogen. Aber lange nicht so, wie ich es von Top-Spionen und ähnlichen Leuten schon erlebt und gesehen habe.
Der Prozess findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Handys, Laptops und Kugelschreiber sind zum Beispiel nicht zugelassen. So soll verhindert werden, dass geheime Informationen aus dem Prozess aufgenommen werden.
Was noch wichtig wird:
Trotz der Anschläge von Paris findet morgen das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden in Hannover statt. Der DFB hatte das am Wochenende entschieden. Bundestrainer Jogi Löw sagte heute auf einer Pressekonferenz, nach der Anschlagsnacht in Paris habe er anfangs Zweifel gehabt, aber dann sei klar gewesen, dass das Spiel stattfinden müsse.
Ich denke, dieses Spiel hat eben dann auch eine klare Botschaft für die Freiheit und für die Demokratie und natürlich auch aus Verbundenheit und Mitgefühl und Trauer und Solidarität für unsere französischen Freunde.
Bundeskanzlerin Angela Merkel will auch ins Stadion kommen, um ein Zeichen gegen den islamistischen Terror zu setzen, genauso wie mehrere Minister.
Und sonst in der Welt?
Westliche Bildung ist Sünde. Das bedeutet der Name der Terroristengruppe Boko Haram übersetzt. Die Miliz sorgt mit ihren Übergriffen für Angst und Schrecken und zerstört viele Schulen in Westafrika. In diesem Jahr hat Boko Haram nach einem Bericht der UNO den Unterricht an rund 1100 Schulen unmöglich gemacht. Vor allem in ihren Hochburgen in Nigeria, Kamerun, Niger und Tschad soll die Miliz Bildungseinrichtungen zerstört haben. Boko Haram kämpft seit Jahren mit Gewalt für einen islamischen Gottesstaat im Norden Nigerias. Dort leben vor allem Muslime. Vor der Gewalt der Terroristen sind Millionen auf der Flucht. Die Vereinten Nationen sprechen inzwischen von 2,2 Millionen Flüchtlingen allein in Nigeria. Simbabwe hatte vor 15 Jahren etliche weiße Landwirte enteignet und die Grundstücke schwarzen Bürgern gegeben. Jetzt will die Regierung dafür von den neuen Besitzern Geld eintreiben. Wie die staatliche Tageszeitung The Herald berichtet, sollen die Landwirte bald regelmäßig Abgaben und Pacht zahlen. Demnach werden pro Hektar umgerechnet zwischen 8 und 14 Euro im Jahr fällig. Nach eigenen Angaben will Simbabwes Regierung damit zum Beispiel neue Straßen bauen. Sie hat in den letzten Jahren runtergewirtschaftet und kann die eigene Bevölkerung nur durch Importe ernähren. Die Regierung versucht, über verschiedene Wege an Geld zu kommen. Im Moment sind auch Steuern für die Religionsgemeinschaften im Gespräch. Dauermachthaber Robert Mugabe hatte die Landreform im Jahr 2000 gestartet. Mit der Enteignung Weißer wollte er nach eigenen Aussagen das Ungleichgewicht seit der Kolonialzeit korrigieren. Kritiker sagen, von der Reform haben lediglich Mugabes Anhänger profitiert und der Präsident dadurch seine Macht gefestigt. In Irland dürfen homosexuelle Paare jetzt heiraten. Heute tritt das entsprechende Gesetz in Kraft. Auch Paare, die schon im Ausland geheiratet haben, bekommen jetzt ihre Ehe anerkannt. Vor einem halben Jahr hatte es einen Volksentscheid gegeben, in dem die Iren dafür gestimmt hatten, dass sich gleichgeschlechtliche Paare das Ja-Wort geben dürfen. Es war das erste Mal, dass die Ehe für Homosexuelle per Volksentscheid eingeführt wurde und das auch noch in einem streng katholischen Land.
Wissensnachrichten.
Tina, du hast dich heute in den Wissensnachrichten damit beschäftigt, wie man die Terrorgruppe IS richtig benennt. Anlass dafür ist, dass die Franzosen schon länger Daesh statt IS oder ISIS sagen. John Kerry hat am Wochenende auch den Namen Daesh benutzt. Was bedeutet der denn?
Das ist im Prinzip die gleiche Abkürzung wie ISIS oder ISIL, nämlich der Islamische Staat in Syrien und der Levante, wobei Levante hier eine grenzübergreifende Region meint, die Palästina, Libanon und den Irak umfasst. Es ist also eine Abkürzung nur auf Arabisch.
Und warum hat der IS ein Problem mit diesem Namen Daesh?
Sie sagen, dieser Name werde ihnen nicht gerecht, weil es nur eine Abkürzung ist. Sie möchten als Staat verstanden werden und zwar nicht als irgendeiner, sondern der Islamische Staat. Ein weiterer Grund ist, dass Daesh sehr nah an anderen Worten dran ist, zum Beispiel an Daesh, was sowas wie Bigott bedeutet.
Aber es könnte uns auch eigentlich egal sein, was die Terrorgruppe davon hält.
Ja klar, trotzdem musst du einen Namen für die haben und zwar am besten so einen, den du nicht immer erklären musst, mit dem du dich aber nicht zu deren Sprachrohr machst. Wir in der Nachrichtenredaktion sagen zum Beispiel nur IS, weil wir uns nicht zum Helfer einer Terrorgruppe machen wollen, indem wir deren Ziel immer aussprechen und wiederholen.
Aber Daesh wäre doch dann eigentlich eine gute Lösung. Sollten wir uns da nicht vielleicht den Franzosen anschließen?
Na, zumindest sollten wir das diskutieren. Bente Scheller arbeitet für die Heinrich-Böll-Stiftung im Libanon in Beirut und sie findet es gut, Daesh zu verwenden, auch wenn man damit erst einmal keinen direkt sichtbaren Effekt erzielt.
Man muss sich keine Illusionen hingeben. Natürlich wird man die Organisation nicht verändern, aber vielleicht kann man ihre Wahrnehmung noch einmal verändern. Also ich finde es einen durchaus überlegenswerten Vorstoß, denn eigentlich ist ja unsere Intention, uns von solchen Gruppen nicht vorschreiben zu lassen, was wir machen. Und uns auch nicht die Worte in den Mund legen zu lassen. Deswegen finde ich Daesh, also das, was wir hier explizit nicht ausstehen können, schon eine interessante Möglichkeit.
Bente Scheller selbst würde dann zum Beispiel auch auf Daesh umswitchen.
Neben dieser Frage habt ihr euch heute auch noch damit beschäftigt, ob es denn Unterschiede bei der Ehrlichkeit gibt, je nachdem, in welchem Land man lebt. Wer ist denn da besonders ehrlich?
Wenn man sich jetzt die beiden Tests ansieht, die die britischen Wissenschaftler der Uni East Anglia gemacht haben, dann waren die Briten die ehrlichsten und die Südafrikaner, die waren auch nicht schlecht.
Was waren das für Tests?
Also es gibt in der Psychologie klassische Tests, wie man Ehrlichkeit misst. Einer der beiden hier war ein Münztest, also die Probanden mussten eine Münze werfen und von sich aus sagen, ob sie Kopf oder Zahl haben. Gleichzeitig wurde ihnen versprochen, für jeden Kopf bekommen sie ein bisschen Geld, für Zahl nicht. Wenn sie jetzt also Zahl geworfen hatten, konnten sie sich entscheiden, ob sie entweder ehrlich sind oder die Kohle wollen und lügen. Weil der Wahrscheinlichkeit nach aber bei einer bestimmten Anzahl von Würfen immer gleich häufig Kopf oder Zahl erscheint, bekommt man im Prinzip so raus, ob die Kandidaten mogeln. Und Test Nummer 2 war ein Quiz, bei dem 6 Fragen zu Musikern gestellt wurden, 3 davon so schwer, dass man sie eigentlich nicht wissen kann. Und dann sollten die Kandidaten unbeobachtet die Fragen ohne Googeln beantworten. Wenn sie alle 3 schweren Fragen beantwortet haben, dann wussten die Wissenschaftler, dass da gemogelt wurde.
Okay, jetzt hast du gesagt, Briten waren besonders ehrlich. Wer hat denn am meisten gemogelt?
Die Chinesen beim Münzewerfen und die Türken beim Musikquiz. Wobei man hier auch sagen muss, die Türken ist da eine zu krasse Ansage, denn insgesamt wurden 1500 Menschen getestet aus 15 Ländern. Das sind 100 pro Land und da sagen auch die Wissenschaftler, nehmt das bitte nur als Tendenz. Prinzipiell haben aber alle gemogelt, die einen mehr, die anderen weniger.
Und wir hatten heute noch eine Meldung, über die wir uns auch unterhalten haben, weil sie sehr gruselig ist.
Die Seite heiße.de zitiert nämlich aus der Stellungnahme der US-Datenschutzorganisation CDT. Darin warnen die Datenschützer vor den sogenannten Sound Beacons. Das sind Töne, die parallel zur Werbung im Fernsehen oder im Netz gesendet werden, die aber so hoch sind, dass wir die gar nicht hören können. Anders die Geräte in der Umgebung. Wenn die eine bestimmte App in installiert haben, dann antworten die und so lassen sich mehrere Geräte einem Nutzer zuordnen. So könnten Unternehmen ihr Wissen über den Einzelnen stark ausweiten und das machen wohl auch einige schon.
Wetter.
In der Nacht kommen von Westen dicke Wolken, die bringen für ganz Deutschland viel Regen, nur im äußersten Süden bleibt es trocken. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 5 Grad. Vor allem in den Bergen bleibt es weiter stürmisch. Auch morgen ist es trüb, nur am Alpenrand startet der Tag freundlich. Dort zieht es am Nachmittag aber auch zu und regnet. Die Höchstwerte 11 bis 16 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.